Heute geht es also weiter mit einem Vortrag von Sven Giegold. Er wurde in Las Palmas geboren und ich mache jetzt einen schnellen Sprung, ja, ist Mitbegründer von ATTAC in Deutschland, macht aber noch viele andere Sachen. Zum Beispiel hat er das Tax Justice Network mitbegründet und begleitet es nach wie vor. Er ist seit 2009 für die Grünen im EU-Parlament, dort im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, aus dem er sicher heute auch einiges sagen wird. Dann bei Campact, das hat er auch mit initiiert. Und beim Evangelischen Kirchentag als guter Christ ist er auch im Präsidium. Und ja, es gibt noch viele andere Dinge zu erwähnen, zum Beispiel die Initiative Solidarische Moderne und so weiter. Und für die VWL-Studenten möchte ich nur bemerken, zwischen 1991 und 1996 hat er unter anderem auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Das heißt, das kann nicht als Entschuldigung für gewisse Exkulpationen dienen. Gut, interner Scherz, die meisten verstehen das schon. In den letzten Wochen ist ja wieder ein bisschen Effet in die Euro-Frage hineingekommen, dank der Griechen, weil es dort ja ein paar Wahlalternativen auch nun gibt. Und es ist jetzt interessant zu hören, wie das aus der internen Arbeit auch des EU-Parlaments aussieht. Und angesichts der vielen Aktivitäten, die Sven Giegold unternimmt, bin ich ihm besonders dankbar, dass er heute die Zeit findet, zu uns zu sprechen. Hallo.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wie wir bei den Grünen untereinander sagen, liebe Studierende und zunächst mal, lieber Helge, unsere letzte Begegnung endete ja in einem boshaften Streit und die Studierenden von Helge Peukert wissen, was für einen streitbaren Professor sie hier in Erfurt haben und mal gucken, wie das heute ausgeht. Ich bin schon schweißgebadet hier angekommen, ob ich diesen Abend hier so richtig halbwegs intellektuell überlebe. So, aber Scherz beiseite. Vielleicht ganz kurz zu mir und was ich derzeit mache und dann werde ich zu dem Thema, was mir hier aufgetragen wurde im Rahmen dieser Ringvorlesung, gerne was sagen. Also kurz, meine Biografie ist schon erwähnt worden. Ich will nur eins sagen, weil das bei Amtsanmaßungen bei Politikern eine gefährliche Geschichte ist. Ich bin nicht im Präsidium des Evangelischen Kirchentages, sondern der Präsidialversammlung. Das ist nicht so ganz das Gleiche. In der letzten, von den 12 FDP-Abgeordneten des letzten Europaparlaments hatten 3 einen nicht korrekten Doktortitel. Seitdem bin ich da etwas vorsichtig. Aber seit 2009 bin ich Mitglied des Europäischen Parlaments und dort der Sprecher der Grünen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das war für mich eigentlich recht überraschend, denn ich bin erst ein Jahr vorher bei den Grünen beigetreten und wurde von den Grünen auch dafür sozusagen, modern sagt man glaube ich, gehadhuntet. Ja? Also die Grünen suchten jemanden, der Finanzmarktpolitik nach der Krise im Europaparlament machen kann und sind dann auf mich gestoßen und ich habe gesagt, ja, das möchte ich gerne machen, weil eben die Gesetze für Banken, Versicherungen, Hedgefonds, die werden inzwischen eben im Wesentlichen europäisch gemacht und das bedeutet eben, dass Deutschland selbst nicht mehr der Ort ist, wo man große Fortschritte durchsetzen kann, selbst wenn natürlich, um in Europa etwas zu bewegen, darüber werde ich nachher noch mehr reden, man natürlich auch in Deutschland Einfluss haben muss. So, jedenfalls bin ich dann auch tatsächlich gewählt worden und jetzt bei der letzten Wahl wieder gewählt worden, war dort auch einer der beiden Spitzenkandidierenden für die Grünen und bin nach wie vor im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. In den letzten 5 Jahren haben wir etwa 50 Gesetze auf europäischer Ebene reformiert, praktisch sämtliche Finanzmarktgesetze und ich kann nur sagen, das ist ein großes Regal inzwischen, sind durch unseren Ausschuss hindurchgelaufen und verändert worden nach der Krise. Aber die Haupteinflussbereiche des Parlaments liegen wirklich in der Kontrolle des Finanzsystems, in den Regeln für den Binnenmarkt. Der Einfluss auf die Euro-Krise, und das war ja das Thema, nach dem hier gefragt wurde, ist deutlich geringer. Und ich will deshalb gerne am Anfang noch mal kurz betrachten, was ist das eigentlich für eine Krise, wie ist darauf reagiert worden? Und dann bei der Reaktion die Frage stellen, wer hat eigentlich die Entscheidungen getroffen? Wer hat eigentlich die Entscheidungen getroffen? Um dann am Schluss da zu enden, was wäre eigentlich eine demokratische Reform dieses Entscheidungsprozesses? Denn das Management der Eurokrise, und das ist die Kernthese dieses Vortrags, leidet an einem doppelten Defizit, an einem Effizienzdefizit. Also das bedeutet, trotz Jahre von Krisenmanagement und Abermilliarden von Geld durch die Europäische Zentralbank und auch durch die Steuerzahler, sind wir aus dem Gröbsten immer noch nicht raus. Und zum Zweiten haben wir ein Demokratiedefizit, weil das sieht man in vielen Ländern, die Bürgerinnen und Bürger haben immer mehr die Frage, haben wir eigentlich bei diesem ganzen Prozess in Europa ausreichend mitzureden und sind die Ergebnisse der Politik eigentlich im Interesse, in Anführungszeichen, der kleinen Leute? Diese Fragen werden überall gestellt und ganz besonders natürlich in den Ländern, die derzeit unter der Krise am meisten leiden. Und Helge Peukert hatte darauf hingewiesen, wir reden derzeit aus guten Gründen wieder über Griechenland, deshalb, weil dort Wahlen sind. Und Wahlen sind natürlich der Moment, wo sich Unzufriedenheit kristallisiert. Ja, aber ich will ganz kurz mal damit anfangen, was das eigentlich für eine Krise ist. Hier sieht man die, und wenn ich es richtig sehe, darf ich mal kurz fragen, wie weit haben Sie eine Chance, diese Graphen zu erkennen? Also da ist auf der X-Achse abgebildet die Jahreszahl seit 1870 und auf der Y-Achse ist praktisch das Vielfache der Jahreswirtschaftsleistung an dem Gesamtbestand von Schulden. Und zwar Schulden sowohl öffentlich als auch privat. Und die einzelnen Punkte sind praktisch einzelne Staaten, für die die jeweiligen Daten für das jeweilige Jahr vorlagen. Das sind natürlich, wie es dort auch steht, die 17 relevanten Industrieländer. So, und da kann man, jetzt will ich noch mal kurz fragen, wie weit ist das erkennbar? Wie weit ist zumindest der rote Graph erkennbar? Das geht ja, zumindest die Jüngeren, auch einige Ältere nicken. Okay, das ist beruhigend. So, da sieht man eben Folgendes, dass der Gesamtbestand an Schulden im Verhältnis zur Jahreswirtschaftsleistung ist seit 1980 explodiert und dem entsprechend umgekehrt natürlich auch entsprechende Vermögen. Vermögen und Schulden sind im Grunde zwei Seiten der gleichen Medaille. Man könnte auch sagen, wir haben unser Finanzsystem aufgebläht gegenüber der Realwirtschaft. Es wäre eine andere Art und Weise, das gleiche Phänomen zu beschreiben. Und es gibt in der Volkswirtschaftslehre keine klare Aussage darüber, wie groß das Finanzsystem im Vergleich zur Realwirtschaft sein darf. Da gibt es keinen objektiven Maßstab. Da gab es interessante Versuche, solche Dinge auszurechnen. Man weiß das nicht so genau. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, je mehr Kapital da ist, desto größer sind natürlich die Risiken, dass die Sache irgendwann instabil wird. Wenn ich ein sehr kleines Finanzsystem habe, mit einer relativ großen Realwirtschaft, dann kann ich davon ausgehen, dass die Tendenz zu spekulativen Blasen deutlich geringer ist, als wenn ich ein System habe, in dem gleichzeitig ein hohes Maß an Ersparnissen gebildet wurde, ein hohes Maß an Verschuldung auftritt und dann umgekehrt es eben eher sein kann, dass es zu Blasen führt. Das Zweite, was ich zeigen will, ist, und das sieht man hier wieder, die gleichen 17 Industrieländer. Und dort sieht man jetzt, ist die Verschuldung im Privatsektor oder im öffentlichen Sektor gewesen? Und da kann man eben auch sehen, dass die öffentliche Verschuldung, dass die sich, bis zum Zweiten Weltkrieg, ist sie natürlich angestiegen durch die Kriegskosten, ist dann in der guten Zeit der 50er, 60er Jahre in den westlichen Industrieländern stark gefallen, um dann nach und nach wieder anzusteigen. Umgekehrt, die Privatverschuldung schwankte auch, aber stieg eben rasant an, bis es eben zum Platzen der großen Finanzblase kam. Ich lege darauf so großen Wert, weil, glaube ich, die allermeisten Menschen, die über die Finanzkrise reden, erstmal denken, es geht doch nur um die Staatsverschuldung einiger unverantwortlicher Länder. Das ist im Grunde das, was die meisten Menschen im Kopf haben. Das ist Griechenland, Portugal, vielleicht noch einige andere. Die haben sich unverantwortlich verhalten und die meisten Menschen, wenn man weiterfragt, würden auch sagen, es war nur der Staat, der sich übermäßig verschuldet hat. Dass es eigentlich der Privatsektor war, der vor allem übermäßig Schulden aufgenommen hat, ist den meisten schon nicht mehr bekannt. Was, um jetzt nicht eine lange Krisengeschichte zu machen, vor allem weil ich davon ausgehe, dass das auch Vorredner, Flassbeck und andere zu Genüge gemacht haben, will ich nur für diejenigen, die nicht den ganzen Zyklus hier verfolgt haben, aus meiner Sicht das so verdichten, dass diese große Menge an Finanzkapital in der Eurozone auf eine ganz besondere Situation traf, nämlich auf die, dass durch das verschwundene oder scheinbar verschwundene Währungsrisiko gleichzeitig die Zinsen in den Peripherieländern, also die, wo es bisher relativ teuer war, sich zu verschulden, mit der Einführung des Euros radikal gesunken sind. Und dieses starke Geld, was angesammelt wurde, angespart wurde, in den Überschussländern wie Deutschland und anderen, suchte eine scheinbar profitablere Verwertung in den Krisenländern, in jetzigen Krisenländern kam es zur großen Aufnahme von Krediten, insbesondere im Immobiliensektor, nicht ausschließlich. Und das war der eigentliche Auslöser der Krise. Also das bedeutet, in Europa zumindest war die Kombination aus einem Übermaß an Kapital, das nach Anlage suchte, und einer ineffizienten Verwendung dieses Kapitals, zunächst insbesondere im Immobilien- und Privatsektor in den Krisenländern. Das war das zentrale Problem, denn durch die kreditfinanzierten Investitionen, und zwar insbesondere konsumtive Investitionen, vor allem Bauaktivitäten, kam es zu einem Anstieg des Preisniveaus in den Ländern. Und in all den späteren Krisenländern sieht man, dass die Anleger dann später Zweifel hatten, ob die Staaten wirtschaftlich überhaupt in der Lage sind, dieses Kapital zurückzubezahlen. Insbesondere deshalb, weil ihre Wirtschaft jedes Jahr Leistungsbilanzdefizite aufwuchs. Jedes Jahr größere Leistungsbilanzdefizite durch eben ein zu hohes Preisniveau in den Ländern, die sich kreditfinanziert aufgebaut hatten. So, das ist, ich zeige nachher noch mal ein paar mehr Daten dazu, aber das ist aus meiner Sicht der Kern der ganzen Geschichte. Und umgekehrt entsprach dem Deutschland und einige weitere Länder, die eben ihre Löhne und ihr Kostenniveau langsamer wachsen ließen, als es eigentlich der eigenen Produktivitätssteigerung entsprach. Und so kam es praktisch zu einem immer größeren Ungleichgewicht zwischen den Peripherieländern und den Krisenländern und den Peripherieländern, die dann zu Krisenländern wurden und den Überschussländern wie Deutschland. Diese Spannung innerhalb der Eurozone konnte ihre natürliche Reaktion nicht mehr finden, nämlich eine Auf- und Abwertung. Und damit stand im Grunde die Politik innerhalb Europas vor einem großen Dilemma. Und das kann man am allerbesten an dieser Grafik sehen. Diese Grafik finde ich erschreckend und faszinierend zugleich. Das sind die das ist ja wirklich schrecklich. Das kann man überhaupt nicht sehen. Also das ist ja hier schwierig. Also da sieht man, seit 1985 für einige zentrale Länder in der Euro-Krise die Entwicklung der 10-jährigen Renditen auf Staatsanleihen. Also praktisch so auf 10-jährige Staatsanleihen die Höhe der Rendite. Und da sieht man eben als ein Extremfall hier in Schwarz, das ist Griechenland, und umgekehrter Extremfall ist Deutschland, das ist hier in Gelb unten, und dazwischen reihen sich die anderen Staaten so auf, die Portugal, Italien, Frankreich, Spanien und Irland. Und da sieht man jetzt eigentlich Folgendes, zum einen das Euro-Wunder, nämlich dass die Länder, die ursprünglich sehr unterschiedliche Zinssätze für ihre Verschuldung bezahlen mussten, plötzlich überhaupt keine Zinsdifferenz mehr aufwiesen. Das heißt also, dass die Staaten, die vorher von den Kapitalmärkten mit einem Risiko belegt wurden, plötzlich faktisch überhaupt nicht mehr mit Risiko belegt wurden. Da war natürlich das Währungsrisiko verschwunden, aber auch das Solvenzrisiko war offensichtlich fast gleich bewertet. Und es gab noch kleine Liquiditätsunterschiede. Natürlich Deutschland, die Anleihen sind viel zahlreicher, werden mehr gehandelt, aber ein großer Renditeunterschied war da eigentlich nicht mehr. Die Kapitalanleger gingen davon aus, dem griechischen Staat Geld zu leihen ist genauso sicher wie dem deutschen. Und dass sich das dann später als ein Irrtum erwies, das wissen wir heute alle. Aber jedenfalls, als dann Lehman Brothers platzte und die Anleger auf den internationalen Kapitalmärkten plötzlich aus einem Zustand von Euphorie und Ignorieren von Risiken in einen gegenteiligen Wahrnehmungsschub wechselten, in einen, wo man überall Panik sah und überall nur noch Risiken sah, da explodierten die Zinsanforderungen in den Peripherieländern, insbesondere in Griechenland. Und zu diesen Konditionen konnten sich die Staaten, aber in der Folge, wenn man das hätte laufen lassen, auch viele Unternehmen nicht mehr refinanzieren. Also das bedeutet, die Zinssätze, die gefordert wurden, waren so hoch, dass im Grunde klar gewesen wäre, wäre das eine Weile gelaufen, und die Schulden werden ja immer wieder umgeschuldet. Nach einer Zeit wäre das Zahlungsende von Griechenland und weiteren Ländern gewesen. Und da stand Europa dann vor der Frage, was machen wir jetzt? Theoretisch war es so, dass in den europäischen Verträgen, als die Währungsunion geschaffen wurde, einige Prinzipien festgelegt wurden. Da wurde festgelegt, dass die Staatsverschuldung nicht höher sein durfte als 60% am Bruttoinlandsprodukt, das jährliche Defizit maximal 3% am Bruttoinlandsprodukt, und dann gab es noch das Prinzip kein Eintreten für die Schulden der Partnerländer, sogenannte No-Bailout-Clause. Und so viel mehr Prinzipien gab es eigentlich gar nicht. Dazu kann man vielleicht noch nennen, dass die Europäische Zentralbank keine Staatsfinanzierung betreiben darf und unabhängig ist und als Hauptziel die Inflationsbekämpfung und Begrenzung der Inflation auf nahe bei 2%. Das sind die zentralen Regeln. So ganz viel mehr Regeln hatte dieser Euro gar nicht. Das heißt, man ging davon aus, und das war praktisch der Gründungsmythos des Euros, wenn wir mit diesen wenigen Regeln klar machen, dass jeder für seine Verschuldung selbst haftet, dann brauchen wir auch keine stärkeren gemeinsamen Eingriffe in die Wirtschaftspolitik. Das war im Grunde die gemeinsame Geschichte. Die Geschichte war, dass man darauf verzichtet, hinzuschauen, machen Länder auf Exportweltmeister und bauen riesige Auslandsvermögen auf oder verschulden sich andere Länder immer weiter im Ausland? Wie ist es denn, wenn hohe Schuldenstände erreicht werden? Wie hart wird es durchgesetzt, dass die abgesenkt werden, wie es eigentlich vorgesehen war? Oder ignoriert man das, wenn die wenigen Regeln, die man hat, nicht gelten? Oder wie ist es mit den Inflationszielen? Wie wichtig ist uns das, dass einzelne Länder viel zu niedrige Inflationsentwicklung hatten und viel zu hohe und es nur im Durchschnitt beinahe bei, aber unter 2% landete? Also all diese Fragen, die tiefere Eingriffe in die Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten voraussetzten, die wurden eigentlich nicht geregelt. Es gab eben nur diese wenigen Grundregeln, und das hat sich eben in der Konsequenz als völlig unzureichend erwiesen. Also im Grunde hat sich erwiesen, dass die zentralen Probleme, die uns in die Krise geführt haben, in diesen Regeln gar nicht erfasst waren. Ich finde es interessant, dass, wenn Sie öffentlich hören, denken sehr viele Menschen, ja, das liegt alles daran, dass die Staaten sich übermäßig verschuldet haben. Also die wenigen Regeln, die es gab, die Maastricht-Kriterien gebrochen wurden. Und dann wird immer wiederholt, das stimmt auch, 68 Mal wurden die Maastricht-Kriterien von einem Staat in einem Jahr gebrochen. Also das heißt, es gab eine große Zahl von Brüchen dieser Maastricht-Regeln seit der Euro-Gründung. Und es wurde tatsächlich in keinem Falle eine harte Sanktion ausgesprochen, obwohl das alles rechtlich schon möglich war. Aber selbst wenn man das gemacht hätte, an dem Explodieren der Privatverschuldung und den hohen Leistungsbilanzdefiziten, also dass das Preisniveau in den Krisenländern zu stark stieg und jedes Jahr zusätzlich Verschuldung im Ausland nötig war, um den höheren Konsum zu finanzieren, für diese Fragen gab es überhaupt keine Regeln. Da gab es keine No-Bailout-Clause, keine Maastricht-Kriterien, nichts. Es gab zwar regelmäßige Sitzungen, sowohl hinter verschlossenen Türen in der Europäischen Zentralbank als auch unter den beteiligten Ländern, wo über diese Probleme gesprochen wurde, das wissen wir heute auch. Allerdings blieb das immer folgenlos. Also es gab keine ausreichenden Eingriffe. Ich weiß zum Beispiel, dass Trichet, der hat darauf immer wieder Wert gelegt, dass er mehrfach Spanien gewarnt hat, vor der Immobilienpreisblase und gesagt hat, ihr dürft das nicht laufen lassen. Und die Spanier haben gesagt, aber das, wir haben niedrige Arbeitslosigkeit, was willst du eigentlich? Unsere Staatsverschuldung ist historisch niedrig, kümmere dich doch erstmal um deine Kandidaten, die die Maastricht-Regeln verletzen. Bei uns ist alles in Ordnung. Und es war nicht alles in Ordnung, sondern es sind hohe Kredite aufgehäuft worden und die Banken hatten dann immer höhere Risiken in den Büchern. Und am Schluss, und das sieht man eben in der Grafik auch, das mussten auch gerade die Länder, Spanien etwa, mit hohen Zinsaufschlägen leben, obwohl sie zu Beginn der Krise sehr niedrige Staatsverschuldung hatten. Weil nämlich die Kapitalanleger nicht nur darauf schauen, ob die Staatsverschuldung hoch oder niedrig ist, sondern sich gleichzeitig fragen, ist diese Wirtschaft überhaupt in der Lage, ist sie stark genug, diese Gelder zurückzubezahlen? Weil letztlich muss jede Staatsverschuldung am Ende durch eine funktionierende Ökonomie zurückbezahlt werden. So, plötzlich wurde da ein Währungsrisiko eingepreist, obwohl es eigentlich eine Gemeinschaftswährung gab. Das war die Situation. Und da in dieser Situation hat dann die Europäische Union eine ganze Salve von Maßnahmen losgelassen, die alle so nicht vorgesehen waren. Ich will das nicht alles durchexerzieren, weil dann ist der Abend vorbei und wir kommen nicht mehr zu den eigentlich interessanten Fragen des Managements. Aber ganz grob kann man sagen, dass der Aufbau dieser enormen Liquiditätsblase, dass das beantwortet wurde schon 2008, als noch keiner von der Krise groß geredet hat, mit wenigen Ausnahmen, hat die EZB besondere Maßnahmen ergriffen, um das Finanzsystem mit Liquidität zu stützen. Die Banken begannen dort schon, sich gegenseitig zu misstrauen. Und es gab Probleme bei der Refinanzierung von Banken. Dann gab es diesen großen Test, wir probieren mal aus, was passiert, wenn wir Marktwirtschaft ernst nehmen und mit Lehman die Haftungsfall eintrat, daraufhin eben überall auf der Welt die Risikowahrnehmung sich massiv verschärfte, mit der Reaktion, dass dann global die Garantieerklärung für alle Banken abgegeben wurde. Das war eine Erklärung im Rahmen der G20, eine Institution, die vorher die meisten Menschen kaum kannten. Viele kennen die G7, die G20 kannte kaum jemand. Die G20 wurde plötzlich zu dem Ort internationaler wirtschaftspolitischer Koordinierung, ein Ort, den es vorher so gar nicht großartig gab. Es war nicht der IWF, es war nicht die G7, nicht die G8, sondern die G20, in dem die wichtigsten Entscheidungen auch danach für die Regulierung des Finanzsystems getroffen wurden. Und in dieser Weise ging das eigentlich weiter. Auf globaler Ebene wurden innerhalb der G20 die Finanzmarktreformen koordiniert und auch versucht, makroökonomische Politik zu koordinieren mit deutlich weniger Erfolg. Also die Amerikaner, das taucht dann hier in den Medien immer so auf, wenn die USA dort fordern, dass Deutschland endlich mehr investieren soll und umgekehrt Herr Schäuble die Amerikaner beschimpft, sie sollen endlich ihren Haushalt sanieren. Das sind die Debatten in der G20. Aber gleichzeitig wurden dort eben die Finanzmarktreformen koordiniert. In Europa dagegen verlief das Ganze deutlich anders. Als dann ab 2010 die Zinserwartungen an einige Krisenländer so hoch wurden, dass klar war, die halten das nicht durch, stand die Frage nach der Stabilität der Währung. Und dann wurde das gemacht, was vorher immer wieder ausgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern noch an diese Interviews. Frau Merkel, die hat ja immer große Reden im Bundestag in dieser Zeit gehalten und immer gesagt, was auf keinen Fall passieren wird. Und da wussten die Akteure auf den Finanzmärkten immer schon, da muss ich jetzt drauf wetten, das kommt bestimmt. Und war dann zunächst mal die Rettung Griechenlands, danach dann die Schaffung eines Rettungsschirms. Der sollte nur vorläufig sein. Der wurde dann aber doch dauerhaft mit dem ESM. Danach kamen weitere Länder hinzu. Die EZB ergriff immer neue außergewöhnliche Maßnahmen an den Finanzmärkten. Und all das war natürlich in Deutschland insbesondere vorher immer als völlig unakzeptabel gedacht. Allerdings kam nichts umsonst. Sowohl die Maßnahmen der EZB als auch die Maßnahmen der Mitgliedstaaten über erst bilaterale Kredite an Griechenland, dann über den vorläufigen Rettungsschirm EFSF und dann auch über den dauerhaften Rettungsschirm ESM. All diese Kredite und Gelder und Liquiditätshilfen mit Sonderregeln, all das wurde immer verknüpft mit Auflagen. Und da genau sind wir bei den Fragen des Managements. Zunächst, die Entscheidungen über diese Maßnahmen wurden entweder in der EZB getroffen. In der EZB werden die Entscheidungen getroffen im Zentralbankrat, und der besteht eben aus den Direktoren der nationalen Zentralbanken, der Eurozone plus der Chef Draghi und seine Stellvertreter. Das ist das Entscheidungsgremium. Und darüber hinaus sind die aber nicht demokratisch legitimiert. Das bedeutet also, es ist eine unabhängige Entscheidung, und alle Entscheidungen innerhalb der EZB hatten das Praktische, dass man sie eben nicht demokratisch rechtfertigen musste. Zwar muss Herr Draghi alle Vierteljahr ins Europaparlament in unseren Ausschuss kommen und sich einer öffentlichen Befragung stellen, und er muss auch schriftliche Fragen beantworten, was alles Zumutungen sind, die der Bundesbankpräsident gegenüber dem Bundestag nie zu erleiden hatte. Also insofern gibt es schon eine gewisse Verantwortung der EZB gegenüber dem Europaparlament, aber richtige Demokratie ist das natürlich nicht. Sondern die EZB ist unabhängig, und alle Entscheidungen im Rahmen der EZB wurden praktisch in diesem Raum getroffen. Die Entscheidungen, die Kreditvergaben beinhalteten, das heißt sowohl an Griechenland als auch dann das Geld in den EFSF, in den ESM und die damit verbundenen Länderprogramme für Griechenland, Portugal, Zypern, Spanien und so weiter. Alle diese Länderprogramme waren immer mit Auflagen verbunden. Und diese Auflagen wurden beschlossen in aller Regel im Rahmen der Troika. So, die Troika wurde eingesetzt gegenüber den Staaten, die ein vollumfängliches Programm hatten. Also das ist Irland, Zypern, dann Griechenland und Portugal. Das sind die harten Programmländer. Und für diese Programmländer saßen dann immer drei Akteure zusammen. Der Internationale Währungsfonds, den man noch sozusagen als Hilfs-Sheriff dazu gebeten hat, weil Europa gar keine Institutionen für solche Krisen hatte. Auch der IWF hat Geld dazu getan. Zweitens die Europäische Zentralbank und drittens die Europäische Kommission als Stellvertreter für die Eurogruppe. Der Nukleus der Entscheidung lag eigentlich in der Eurogruppe. Also bei den Treffen der Wirtschaftsminister und Finanzminister, also der Finanzminister, es ist in manchen Ländern identisch, aber eigentlich der Finanzminister der Euro-Länder. Und die tagen eigentlich monatlich, und dann gab es immer, wenn es nötig war, Nachtsitzungen, und wenn das alles gar nicht half, dann wurden Euro-Gipfel einberufen, dann musste Frau Merkel und Kollegen ran, und dann haben die Entscheidungen getroffen. In dramatischen Nachtsitzungen. Man fragte sich da eine Zeit lang immer, warum Entscheidungen eigentlich immer von übermüdeten Politikern getroffen werden müssen und es ansonsten scheinbar nicht zu gehen scheint. Aber das war der Modus, in dem das stattgefunden hat, weil es zunächst keinerlei Institutionen für all das gab. Und in diesen Entscheidungen war immer das Konsensprinzip angesagt. Das bedeutet, die Entscheidungen innerhalb der Eurogruppe erfallen im Konsens, wobei Konsens und Konsens nicht das Gleiche ist. Das haben wir gesehen, als einmal versucht, Griechenland und Zypern versucht haben, nicht einverstanden zu sein. Man erinnert sich vielleicht noch daran, dass sie mal eine Volksabstimmung durchführen wollten. Das war nicht sehr wohlgelitten, das war im Falle Griechenlands. Und im Falle Zyperns war es auch so, dass es enormen Widerstand gegen bestimmte Auflagen gab, die dann am Ende auch mit hartem Druck überwunden wurden. Das heißt, wenn man über Konsens in diesem Zusammenhang spricht, dann meint man damit eigentlich Einvernehmen zwischen den großen Gläubigerstaaten. Und da sind nicht alle gleich. Aber innerhalb der Mitgliedsländer der Eurozone waren es eben Regierungsvertreter, die Entscheidungen getroffen haben. Wenn man Glück hatte, haben noch nationale Parlamente die Regierungen hart kontrolliert. In Deutschland war das im Verhältnis der Fall. Der Bundestag hat ziemlich genau hingeschaut, was Herr Schäuble in Brüssel gemacht hat. In Paris sah das sehr anders aus. In Paris gab es keine effiziente demokratische Kontrolle der französischen Regierung durch die Assemblée Nationale. Und was ich damit sagen will, ist, unter den Bedingungen der Eurokrise, also einer gemeinsamen Währung ohne gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik, ohne gemeinsame Wirtschafts- und Finanzregierung, kam es zu einer enormen Verschiebung von Entscheidungen in Richtung Exekutive der Mitgliedsländer. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben in Hinterzimmerclubs haben Entscheidungen getroffen von enormer Tragweite. In der Regel eben dann mit den entscheidenden Größenordnungen, wie viel Geld und zu welchen Konditionen. Und das bedeutet eben, dass faktisch große Teile der Sozial- und Finanzpolitik, aber auch der anderer Bereiche der Budget- und Wirtschaftspolitik der Krisenländer nicht mehr in den Krisenländern selbst gemacht wurde, sondern in den großen Zügen im Rahmen dieser sogenannten Troika-Entscheidungen. Und das, glaube ich, kann man sich so richtig gar nicht vorstellen, wenn man das nicht durchlebt. Das bedeutet, alle Vierteljahr kommt dann die Troika, also die drei Institutionen, die genannten, in das jeweilige Land, schaut sich genau an, was ist umgesetzt worden, was nicht, stellt Nachforderungen, um die nächste Rate auszuzahlen. Die nationalen Parlamentarier haben kaum noch Bewegungsspielraum. Natürlich, die Regierungen waren beteiligt. Natürlich wurde das mit den jeweiligen Regierungen verhandelt, aber eben unter diesem sehr ungleichen Kräfteverhältnis. Die Maßnahmen, die man in der Lage war, auf diese Weise zu beschließen, kamen in aller Regel zu spät und zu einseitig. Das bedeutet, um ein Krisenprogramm für Griechenland, Portugal und so weiter auf den Weg zu bringen, war es immer schon zu spät. Das heißt, die Erwartungsbildung an den Finanzmärkten war längst sehr negativ. Man kam nicht vor die Kurve. Deshalb zog sich das auch über sehr lange Zeit. Die Bereitschaft, das Notwendige zu tun, was klappert denn da immer so? Rein oder raus? Ich glaube, das liegt an der, das sind Fotografen, ne? Die wollen hier Fotos machen von sich und so Selfies und so. Das ist so eine, das lohnt sich hier natürlich. Okay, gut. Also, vielleicht kann die Böll-Stiftung Eintritt nehmen. Ah, okay. Die Entscheidungen kamen immer zu spät. Das heißt, erst dann, wenn es gar nicht mehr anders ging, wenn das Land kurz vorm Exitus stand, wenn das Bankensystem des jeweiligen Landes kurz vorm Exitus stand, erst dann kam es zu diesen dramatischen Entscheidungen. Und das ist natürlich die teuerstmögliche Option und gleichzeitig auch die undemokratischste, weil diese Nacht- und Nebelsitzungen haben natürlich mit parlamentarischer Demokratie wenig zu tun. Zu meiner eigenen Rechtfertigung muss ich noch sagen, das Europaparlament hatte in dieser Zeit überhaupt nichts zu sagen. Weil bei all diesen Krisenprogrammen waren wir völlig raus. Wir hatten weder Zugang zu den relevanten Dokumenten, noch konnten wir irgendwas entscheiden. Warum? Weil das europäische Budget so klein ist, dass wir damit gar keine Banken und Staaten retten können. Es wurde zwar ein Beitrag bei den allerersten Programmen geleistet aus dem europäischen Budget, das wurde aber besonders so gestaltet, dass das Garantien waren, über die technisch das Europaparlament nicht zu befinden hat. Das heißt, es wurden 60 Milliarden Euro aus dem EU-Budget veranschlagt, aber in einer Weise, dass das Europaparlament nicht mitentscheiden konnte. Das heißt also, bei keinem dieser Programme hatte das Europaparlament Mitentscheidungsrechte, sondern das wurde alles in diesem intergouvernementalen System verabschiedet. Und die Länder mussten sich natürlich irgendwie einigen auf diese Troika-Programme. Also die Troika musste sich mit den Regierungen der jeweiligen Länder, manchmal auch mit den Parlamenten einigen. Aber das ist natürlich wie so eine Einigung zwischen Gläubigern und Schuldnern abläuft. Wenn du nicht machst, was ich sag, dann drehe ich dir den Geldhahn zu. Das ist natürlich eine Verhandlungsbasis, die nicht besonders von Gleichheit und geprägt ist. So, umgekehrt kann man natürlich sagen, ist auch klar, es ist ja, wäre ja total naiv, einfach zu sagen, wir schenken euch das Geld. Das heißt, man hat über Jahre, nehmen wir mal den spanischen Fall, mit angesehen, wie dort eine Immobilienpreisblase aufgebaut wurde. Und wenn das Land dann Probleme hat, sein Bankensystem zu stabilisieren, dann schenken wir das Geld ohne Bedingungen. Das geht natürlich auch nicht. Das heißt also, das Grundproblem war, dass Verantwortung und Macht nicht zusammenfiel. Die Macht, Wirtschaftspolitik zu machen, war nach wie vor im Wesentlichen national. Aber die Verantwortung, wer muss bezahlen, damit der Euro dann nicht einem um die Ohren fliegt, der war plötzlich geteilt, obwohl das in den Verträgen so gar nicht vorgesehen war. Stichwort No-Bailout-Clause. Das erwies sich allerdings als grundnaiv, weil hätte man diese No-Bailout-Clause durchgezogen, wäre es zu so großen Zahlungsausfällen gekommen, dass sehr fragwürdig gewesen wäre, ob unser Finanzsystem das ausgehalten hätte. Darüber kann man sich lange streiten, aber das war zumindest die Hypothese, dass man das auf keinen Fall durchhalten kann. So, und das heißt also, wir sahen in dieser Abfolge von Entscheidungen zweierlei. Erstens eine Verlagerung der Entscheidungen in die EZB. Zweitens eine Verlagerung in den intergouvernementalen Raum. Und drittens eine Verlagerung in Institutionen, die vorher überhaupt keine Rolle spielten. Ich habe das hier noch einmal aufgelistet, was da eigentlich passiert ist. Die EZB ist Mitglied der Troika und hat im großen Umfang Entscheidungen gefällt, die in ihrem Mandat lagen, aber eben ungewöhnlich waren, in großem Weise das Bankensystem, das Finanzsystem mit Liquidität zu versorgen, zum Teil auch Papiere aufzukaufen, Staatsanleihen, aber auch Pfandbriefe und Ähnliches. Jetzt jüngst ABS-Papiere, das sind Maßnahmen, die sind in der EZB beschlossen. Und dann die Regierung, insbesondere der großen Gläubigerstaaten, die sich organisierten in der Eurogruppe, im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister und in meinem Lieblingsgremium, dem Wirtschafts- und Finanzausschuss. Das ist ein Gremium, das kennt eigentlich kein Mensch. Das tagt einmal im Monat und bereitet den ECOFIN vor, also den Rat der Wirtschafts- und Finanzminister. Und da wird eigentlich am heißesten gekocht. Und dieses Gremium ist nicht berichtspflichtig, also es gibt keine Protokolle. Jedes Land und auch die Kommission schreibt ihre eigenen informellen Protokolle. Nicht mal der Bundestag bekommt ordentliche Protokolle, die sonst von allen Protokolle bekommen können, mehr als wir übrigens, selbst aus europäischen Gremien. Dieses Gremium ist eigentlich das effizienteste Koordinierungsinstrument zwischen den Mitgliedsländern und tagt weitgehend intransparent. Auf globaler Ebene, wie gesagt, die G20, die 20 wichtigsten Staaten, und dort für den Finanzmarktbereich wurde ein extra Gremium geschaffen, der Financial Stability Board, und in dem wird seitdem die Finanzmarktpolitik global koordiniert, um sicherzustellen, dass die Unterschiede zwischen den wichtigsten Finanzplätzen nicht zu groß werden. Das heißt also, wenn ein Land die Bankenkontrolle verschärft, dass andere Länder eben ein ähnliches Niveau einhalten. Auch dieses Gremium, da gibt es keine Transparenz darüber, wer da eigentlich in welchen Gremien wie arbeitet und welche Positionen vertritt. Da sitzen in der Regel in den entscheidenden Gremien auch Vertreter Deutschlands, da sitzen auch Vertreter der Kommission. Es ist sehr intransparent, wie es dort zu den Empfehlungen für die Regulierung bestimmter Sektoren kommt. Und diese Vorschläge der G20 zur Regulierung von Banken, Versicherungen und so weiter, die werden dann in den verschiedenen Regionen der Welt nachvollzogen. Nicht unbedingt völlig identisch, also formal wird die Entscheidung natürlich nach wie vor im Europaparlament und im Rat der Mitgliedsländer zum Beispiel in Europa getroffen. Aber es wird eben kontrolliert, dass das Niveau der jeweiligen Staaten, der jeweiligen Regulierung etwa dem entspricht, was global vorab koordiniert wurde. Der IWF, auch dort sitzen natürlich die wichtigen Regierungen federführend. Das heißt, es ist der IWF, dort gibt es zum Beispiel dann auch einen Direktor, der aus Deutschland kommt, einen aus Großbritannien, einen aus Frankreich und so weiter. Und man kann sagen, in dem Bereich der Mitgliedsländer ist der Bereich, wo es wirklich eine gewisse parlamentarische Kontrolle gab, war immer dann, wenn Geld geflossen ist. Also immer dann, wenn Deutschland beschließen musste, geben wir jetzt Griechenland Geld, legt jetzt der ESM ein Rettungsprogramm für Irland oder für Portugal auf. Solche Entscheidungen, da musste und muss bis heute immer der Bundestag beschließen. Und alle Versuche, dort die Mitentscheidungsrechte einzuschränken, die Transparenz gering zu halten, sind alle vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland kassiert worden. Da hat auch die Bundestagsfraktion einen ganz wichtigen Prozess geführt. Und seitdem ist völlig klar, dass dort Transparenz herrschen muss. Und es gab auch andere Klagen, die auch dafür gesorgt haben, dass es nicht möglich war, einfach Entscheidungen auf den Finanzminister zum Beispiel oder die Bundesregierung zu verlagern, sobald damit Budgetkonsequenzen verbunden waren. Sobald Budgetkonsequenzen damit verbunden sind, muss der Bundestag entscheiden, und im ESM hat Deutschland hat eine Sperrminorität. Also auch, sag ich mal, die wichtigen Entscheidungen fallen alle einvernehmlich von allen Mitgliedsländern, und bei allen weniger wichtigen Entscheidungen müssen es 85% sein, und Deutschland hat einen Anteil, der ist irgendwie 27%, und das bedeutet eben, wir haben dort als Deutschland immer eine Sperrminorität. Deshalb muss ich, Klammer auf, sagen, dass mich immer sehr gewundert hat, dass es eine so große Unruhe über die Einrichtung dieses europäischen Stabilitätsmechanismus ESM in Deutschland gab. Weil aus meiner Sicht ist das wirklich noch das geringste Demokratieproblem an dem Ganzen. Es gibt sehr große Demokratieprobleme, aber das ist es nicht. Weil dort, gerade aus deutscher Sicht, wir nach wie vor die Möglichkeit haben, über den Bundestag, der Bundestag muss jede Entscheidung fällen, es gibt ein großes Maß dort an Transparenz. Im Verhältnis zu dem, was wir in den anderen Gremien in Europa dort jetzt hatten in der Eurokrise, ist der ESM noch die klarste, transparenteste und parlamentarisch verantwortlichste Institution. Das sei dazu gesagt. So, und dem Europaparlament blieb in all dem eigentlich nur die Gesetzgebungsfunktion. Im Finanzmarktbereich braucht es für jedes Gesetz eine Mitentscheidung des Parlaments. Das hat auch dazu geführt, dass die G20-Vorschläge in vielerlei Hinsicht verändert wurden. Zum Beispiel hat das Parlament sichergestellt, dass die Kleinbanken, die Sparkasse und die Genossenschaftsbanken in ihren Besonderheiten beachtet werden. Das Parlament hat zum Beispiel sichergestellt, dass in Zukunft Banken transparent machen müssen, ob sie in Steueroasengeschäfte betreiben oder nicht. Also das Parlament hat ganz viele Änderungen in Einzelfragen vorgenommen und da auch eine sinnvolle Funktion gehabt. Was das Europaparlament nicht hatte, war irgendeine Entscheidungsgewalt über alle Fragen, die mit Steuern zu tun haben. Darauf komme ich dann am Ende nochmal zurück, weil das ganz entscheidend war für viele Politikoptionen, die gewählt wurden oder nicht gewählt wurden. Denn die Entscheidung, zum Beispiel europaweit eine Vermögensabgabe zu erheben, um damit einen Teil der Schulden abzutragen. Eine solche Entscheidung ist nicht möglich, weil sie müsste einvernehmlich von allen Mitgliedsländern getroffen werden. Das Europaparlament wäre nicht mal mitentscheidungsberechtigt. Und da es einen solchen Konsens nicht gibt, gibt es auch eine solche Entscheidung nicht. Ganz abgesehen davon, dass auch in den allermeisten Staaten die Besitzer großer Vermögen so einflussreich sind, dass es zu diesem Entscheidungspunkt gar nicht kommt. Aber auch institutionell ist es extrem schwer, im Steuerbereich irgendetwas zu verändern. Dagegen im Bereich der Finanzmärkte haben wir die Mitentscheidung und die Mehrheitsentscheidung sowohl im Parlament wie im Rat. Umgekehrt, bei der Wirtschaftspolitik wurde nach der Krise praktisch die Maastricht-Kriterien oder deren Umsetzung verändert. Und in dieser Entscheidung hatte das Europaparlament wiederum Mitentscheidungsrechte. Und in Zukunft ist es eben so, dass nicht mehr nur auf Staatsverschuldung und Defizit geguckt wird, sondern eben auch auf Kriterien der Wirtschaftspolitik darüber hinaus. Also zum Beispiel, ob Länder über ihren Bedarf, über ihre Verhältnisse konsumieren oder umgekehrt über ihre Verhältnisse Überschüsse erwirtschaften. Das beobachtet die Europäische Union, und sie kann auch Strafverfahren einleiten gegen Länder, die sich an diese Spielregeln nicht halten. Also da wurde praktisch eine zusätzliche Ebene der Kontrolle der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer eingeführt, und das hat das Europaparlament auch mit beschlossen. Über den Sinn und Zweck, wie gut das alles ist, können wir weiter reden. Aber gab es dort große Veränderungen. So, was ist seitdem passiert? Haben diese ganzen Maßnahmen denn wenigstens funktioniert, wenn sie schon nicht sonderlich demokratisch waren? Und da muss man sagen, gut, die Exzesse bei den Forderungen der Finanzmärkte an die Staaten bezüglich der Rendite der Staatsanleihen sind ganz deutlich heruntergegangen. Also durch die aktive Politik, insbesondere der EZB, kam es zu einer ganz starken Verminderung der Geldanforderungen, und sag ich mal, die Kombination aus einerseits der Reformpolitik plus der enormen Einstiege der EZB haben dazu geführt, dass die Zinserwartungen an die Krisenländer gesunken sind. Das liegt natürlich aber auch daran, dass es kaum andere sinnvolle Anlagemöglichkeiten gibt und dadurch das Kapital händeringend nach Möglichkeiten sucht, Geld anzulegen. Sie erleben das vielleicht als Sparer oder Sparerin selbst. Also das heißt, was abgewendet wurde, ist die Zahlungsunfähigkeit der einzelnen Staaten. Und soweit wurde geschafft, wenn auch eben immer noch einzelne Länder am Tropf der europäischen Fonds hängen und insbesondere Griechenland bisher nicht alleine am Markt stehen kann. Allerdings, die Reformpolitik, die als Gegenleistung für die europäische Finanzierung vereinbart wurde, hatte fatale Auswirkungen in der Konsequenz, denn damit verbunden waren ja große Sparprogramme. Und hier sieht man die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den verschiedenen europäischen Staaten. Und da sieht man, und zwar ist das die Arbeitslosigkeit in absoluten Zahlen, in Blau Deutschland, dann Frankreich, Italien, Spanien und dann aufgelistet sieht man in Hellblau Griechenland, dann Portugal und dann die kleineren Staaten im Norden der Eurozone und in Rot der Süden. Also da ist dann Zypern dabei und etliche andere. Ja, und da sieht man eben, dass die Geografie der Arbeitslosigkeit in Europa mit der Eurokrise sich dramatisch verändert hat. Deutschland hat heute viel weniger Arbeitslose als zu Beginn der Krise. Frankreich hat ein Stück mehr, Italien hat mehr. Und dramatisch ist der Zuwachs in Spanien. Spanien hat jetzt fast so viele Arbeitslose wie Frankreich, Deutschland und ein relevanter Teil Italiens zusammen. Und auch hier sieht man eben die Veränderung der Geografie. Griechenland stellt jetzt als kleines Land einen großen Teil einen relevanten Teil der Arbeitslosen. Und so hat sich die Geografie der Arbeitslosigkeit in Europa völlig verändert. Das bedeutet, hat natürlich politische Konsequenzen. Die Arbeitslosen sind nur Ausdruck, dass es den Ländern wirtschaftlich schlecht geht. Und das heißt, dass natürlich in diesen Staaten, die jetzt da, wo die Mehrheit der Menschen das Gefühl hat, sie profitiert nicht von dieser Gemeinschaftswährung, dass dort ein wirtschaftliches Problem, nämlich übermäßige Zinsforderungen der Kapitalmärkte, sich übersetzte und jetzt übersetzt immer mehr in ein politisches Problem, weil nämlich es zwar jetzt durch die europäischen Maßnahmen keinen konkreten Zahlungsausfall gibt, aber es gibt eine ständige Drohung, dass die Eurozone politisch implodiert. Und das bedeutet, dass eben die Gefahr besteht, dass jetzt in Griechenland, aber auch in weiteren Wahlen, dass es dort Mehrheitsverschiebungen gibt, die dann die Eurozone ganz anders in Frage stellen. Am dramatischsten vielleicht in Frankreich, wo jetzt der Front National, der immerhin eigentlich eindeutig eine rassistische, antisemitische Veranstaltung ist, dass der Front National dort inzwischen die stärkste Partei ist, mit der Forderung, nicht nur aus dem Euro auszutreten, sondern gleich aus der gesamten Europäischen Union. Und jetzt können wir verschiedene Länder durchgehen. Es gibt auf jeden Fall in vielen Staaten wachsende Gruppen, die entweder sagen, wir wollen diese Krisenpolitik nicht mehr, wie etwa Syriza in Griechenland, oder die sagen, wir wollen eigentlich die ganze europäische Einigung nicht mehr. Das heißt, die Konsequenz dieser ineffizienten und undemokratischen Krisenpolitik mit seinen sozialen und wirtschaftlichen Folgen ist eine Bedrohung der europäischen Integration selbst. Und diese Bedrohung der europäischen Integration selbst wird in Deutschland, glaube ich, nach wie vor nur ansatzweise wirklich verstanden. Die meisten Menschen haben das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung kommentiert, wenn ihr in Griechenland die Falschen wählt, dann müssen wir doch mal laut drüber nachdenken, ob ihr noch im Euro bleiben könnt. Abgesehen davon, dass das Deutschland überhaupt nicht zusteht, das zu entscheiden und es gar keine Entscheidungsmöglichkeit darüber gibt, wer da drin und wer draußen ist, sondern wer drin ist, ist eben drin und das ist eine einmalig getroffene Entscheidung. So ist, und wenn überhaupt irgendjemand etwas zu entscheiden hat, da rauszugehen, dann ist es das Land selbst. Da trotzdem werden solche Debatten öffentlich geführt. jetzt diese Tage geführt, ohne dabei groß Rücksicht zu nehmen, welche Folgen das eigentlich in den jeweiligen Ländern hat. Dass dort das Gefühl hervorherrscht, in Griechenland, in Deutschland wird faktisch Wahlkampf betrieben, obwohl die Deutschen gar nicht abzustimmen haben. Und da wird immer asymmetrisch wahrgenommen. Und das ist das, was meine Kollegen mir immer sagen. Wenn wir in Deutschland über ein anderes Land in Europa reden, dann wird das in diesen Ländern sehr laut gehört, weil die Medien darüber berichten. Wenn das nächste Mal ein Spiegeltitel über Zustände in Griechenland erscheint, dann ist das ein Riesenthema in Griechenland. Dagegen, wenn in Griechenland über Deutschland geredet wird, muss man schon gleich immer noch eine Hakenkreuzfahne verbrennen, damit das in Deutschland irgendjemanden interessiert. Und das ist ein großer Unterschied. Und aus dieser besonderen Größe und auch jetzt wirtschaftlichen Stärke Deutschlands in Europa folgt auch eine Verantwortung, wie man über andere redet und wie man mit anderen redet. Und das haben in Deutschland sowohl zum Teil die Bundesregierung als auch die Wählerinnen und Wähler in Deutschland nicht verstanden. Vielen gefällt das, wenn hier also Schwerpunkt Bayern, sage ich mal, ja, wenn man möglichst lautstark über andere herzieht, ja, dass diese Art von Wirtshaus, wurstige Wirtshauspolitik, die aber in Europa, ich höre schon einzelne Bayern hier aufstöhnen, wenn man in möglichst harten Worten über andere Länder Urteile fällt und Forderungen erhebt und so weiter. Aber genau diese Tonlage ist es, die Europa am Ende politisch kaputt macht. Weil jenseits der Frage, was wirtschaftlich funktioniert, gibt es auch noch die Frage, steht Deutschland nach wie vor dafür, ein Europa gleichberechtigter Staaten zu bauen? Und die Troika-Politik hat genau dieses Versprechen in Frage gestellt, dass eben kleinen Staaten bis ins Detail ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik Vorschriften gemacht wurden und das unter dem Machtungleichgewicht groß-klein, gläubiger Schuldner, das ist etwas, daran werden wir noch viele, viele Jahre zu knabbern haben, selbst wenn wir ökonomisch aus den Problemen herauskommen sollten. Ja, dann kann man sich fragen, ist denn wenigstens die Verschuldungssituation besser geworden durch die ganzen Austeritätsprogramme und Reformprogramme? Und da muss man sagen, bisher nicht wesentlich. Hier sieht man jetzt die Gesamtschuldenentwicklung privat und öffentlich zusammen in der Eurozone seit 2001. Und da sieht man eben, wir haben zumindest von 2012 auf 2013 das erste Mal eine Reduktion der Gesamtschuldenquote gesehen, aber insgesamt sind wir nach wie vor auf einem sehr hohen Schuldenniveau. Und wenn man jetzt genauer hinguckt, wer trägt diese Schulden und wie hat sich das entwickelt, dann sieht man, dass es eben so ist, dass der enorme Schuldenanstieg der privaten Haushalte, dass der mit der Krise abgeflacht ist. Ebenso die Realwirtschaft hat ihren Verschuldungsberg reduziert und auch die Banken haben ihre Verschuldung reduziert. Also dort jeweils, würde man auf Englisch sagen, wurde deleveraged. Und umgekehrt hat der Staat dafür in die Schuldendynamik eingestiegen. Das ist, aber die Gesamtschuldenquote ist nicht relevant gesenkt worden. Das bedeutet auch, dass wir bisher keine Trendwende in dieser Frage haben, was auch nicht besonders überraschend ist, weil es sind ja keine Schulden in großem Maße abgeschrieben worden. Es wurden auch nicht Vermögen besteuert und damit Schulden in großem Maße zurückgezahlt. Es gab auch keinen Wachstumsschub und auch keinen Inflationsschub, was beides Möglichkeiten gewesen wären, um Verschuldung zu reduzieren, zumindest relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Das alles ist nicht gemacht worden, von daher ist nicht überraschend, dass die Schuldenquote nicht stark gesunken ist. So, das erspare ich Ihnen. Aber zuletzt will ich eins noch sagen, weil das finde ich ehrlich gesagt das Beunruhigendste. Dass nämlich eine Sache ist, wenn man wie in Japan immer höhere Schulden anhäuft, aber die Schulden sind bei der eigenen Bevölkerung. Das ist eine interne, makroökonomisch, solange die Zinsrate niedrig ist, nicht mal besonders problematische Grundsituation. Zumindest immer ist sie auflösbar durch eine vernünftige Steuerpolitik zum Beispiel. Aber in Europa Er hat sich jetzt Folgendes entwickelt. Und dass einige Länder immer höhere Auslandsschulden aufgehäuft haben und andere immer größere Auslandsvermögen. Hier sieht man die Entwicklung, sie haben keine Chance hinten. Also seit Gründung des Euros 99, wie hat sich die Auslandsvermögensposition im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt verändert? Und da sieht man erstmal eins, dass in Ausgangsposition der Unterschied der Staaten nicht sehr groß war. In Gelb, das ist Deutschland wieder. Und Deutschland hat inzwischen gut 40% des eigenen Bruttoinlandsprodukts an Auslandsvermögen. Und umgekehrt haben wir auf der anderen Seite eine Auslandsverschuldung in Ländern wie Griechenland und Irland und dann zu dritt noch Portugal von zwischen 120 und 140% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, es ist einfach ein hohes Maß an Abhängigkeit von Verschuldung aus dem Ausland da, was natürlich bedient werden muss mit Zinsen. Sobald die Zinssätze irgendwann mal wieder steigen, wird das zu einem großen makroökonomischen Problem. Dass eben nicht wie in Japan der japanische Staat Zinsen bezahlt an japanische Bürger, die er wieder besteuern kann, sondern dass in vielen Ländern in Zukunft Schuldendienst an die Bürger anderer Länder geleistet werden muss, die man eben nicht besteuern kann. Und daraus folgt tendenziell die Gefahr, dass bestimmte Regionen Europas die Möglichkeit haben, leichter in die Zukunft zu investieren, ihre Infrastruktur fit zu machen und so weiter, und andere Länder im Grunde auf Dauer in einer Form von Zinsabhängigkeit leben. Das ist und mit allen politischen Sprengstoff, den das mit sich bringen kann. So, jetzt will ich zum Schluss sagen, was aus meiner Sicht aus dieser Lage erstmal folgt. Zusammengefasst wurde in einer innerhalb der Eurokrise, durch die Eurokrise sichtbar, dass wir die Institutionen für eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion in Europa nicht gebaut haben. Wir haben zwar eine Gesetzgebungsmaschine für einzelne Regeln für Produkte und Dienstleistungen, wir haben aber keine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Und wir haben schon gar nicht ein EU-Budget, das in der Lage wäre, Probleme und Krisen, ungleiche Entwicklungen zu meistern. Auf die Krise, die entstanden ist in einigen der Länder, wurde mit Hilfsmaßnahmen reagiert, mit harten Auflagen, die die ganze Eurozone in eine wirtschaftliche Malaise gezogen haben, wenn auch unterschiedlicher Ausprägung, mit einigen Ländern, denen es besser geht und anderen, denen es sehr schlecht geht. Und aus dieser Situation heraus wurde versucht, praktisch mit Auflagen, die einzelnen Länder dazu bringen sollen, sich so zu reformieren, dass sie innerhalb dessen trotzdem gut funktionieren können. Eine echte gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik haben wir bis heute nicht. Und aus meiner Sicht ist dieser Zustand nicht durchhaltbar. Er ist ökonomisch nicht durchhaltbar und er ist politisch nicht durchhaltbar. Und es gibt im Grunde zwei große Möglichkeiten. Entweder wir sind bereit, diese gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Eurozone jetzt aufzubauen, oder der Euro wird früher oder später an den politischen und wirtschaftlichen Widersprüchen scheitern. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Position der AfD, die sagt, wir wollen eine solche gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa überhaupt nicht haben. Wir halten das für einen unakzeptablen Souveränitätseingriff in die Mitgliedsländer. Ich halte das für einen ganz schweren Fehler. Und zwar deshalb, weil wir alle kleine Staaten sind im weltweiten Vergleich. Wenn wir in Zeiten der Globalisierung mit unseren europäischen Werten irgendwas zu bestellen haben wollen, dann brauchen wir ein geeintes Europa. Und ein geeintes Europa wird sich nicht bauen lassen auf den Trümmern einer gescheiterten Währung. Und dieser Aufbau eines gemeinsamen Europas mit der Bürde eines schlecht konstruierten Euros ist unheimlich teuer. Und es ist schmerzhaft. Aber es ist immer noch besser, als das europäische Integrationsprojekt in einem Berg von Schulden und nicht zurückgezahlten Krediten scheitern zu lassen. Denn das wäre die Alternative. Und das ist beides nicht schön. Aber ich finde, dass es richtig ist, diese gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in Europa zu bauen. Dazu gehören dann eben Elemente wie gemeinsame Regeln für die Besteuerung der mobilen Besteuerungsbasen, der großen Unternehmen, der großen Vermögen, die konsequente Bekämpfung der Kapitalflucht aus Steuergründen. Dazu gehören gemeinsame Investitionsprogramme, insbesondere im ökologischen Bereich. Dazu gehört auch dauerhaft niedrige Zinsen für alle Mitgliedsländer, damit eben es möglich ist, dass die Staaten ihre Schulden tragen können. Und es wird sicherlich auch, und das gilt vor allem für Griechenland, notwendig sein, zumindest sobald dort selbst auch die Vermögen mit herangezogen wurden, auch über Umschuldungen zu reden. Aber diese Elemente einer gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitik, ich könnte da noch mehr Elemente zufügen, die sind nur das eine. Das wird alleine alles nicht genügen, wenn wir nicht die Art und Weise, wie wir Europa machen, demokratischer und effizienter machen. Was ich damit meine ist, was wir in der Euro-Krise gesehen haben und in einer Krisensituation von den Bürgern irgendwie akzeptiert wurde, wenn auch unter erheblichen Legitimationskosten. Das ist ja nicht auf Dauer zu stellen. Also das heißt, dass in Hinterzimmerrunden von Finanzministern Programme aufgebaut werden, wie die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik von Staaten zu gestalten ist. Das hat ja mit Demokratie nicht mehr viel zu tun. Und deshalb müssen wir die Institutionen in Europa so bauen, dass wir die gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik selbst demokratisieren. Und dazu braucht es Vertragsänderungen. Die müssen nicht für ganz Europa gelten, aber zumindest für die Eurozone. Und der Weg, wie man in Europa Verträge ändern kann, geht über einen europäischen Konvent. Und ich glaube, es wird eine enorme Kraftanstrengung sein. Aber wir hatten mehrfach Vertragsreformen. Und bei allen Vertragsreformen in Europa hatten wir am Schluss mehr Demokratie als vorher. Ein stärkeres Europaparlament und mehr gemeinsame Entscheidungsfindung. Und innerhalb der Eurozone ist das jetzt nötig. Und ich glaube, die Zahl der Menschen in den Mitgliedsländern, die verstanden hat, dass nochmal eine Krise mit den jetzigen Institutionen nicht zu bewältigen ist, das ist völlig klar. Die wächst und dazu gehörten dann solche Dinge wie, dass die Wirtschafts- und Finanzminister, wenn die sich treffen, dass sie das unter Leitung eines Kommissars tun müssen, man könnte ihn auch europäischer Finanzminister nennen, der vom Europaparlament gewählt wird. Und genauso wie jetzt der Chef der Kommission damit aus einer demokratischen Wahl der Bürgerinnen und Bürger hervorgeht. Zweitens brauchen wir gemeinsame Regeln in der Fiskalpolitik. Das haben wir als Grüne als europäischen Steuerpakt bezeichnet. Das heißt also gemeinsame steuerliche Regeln für die Besteuerung von mobilen Produktionsfaktoren wie große Unternehmen, Gewinne auf Kapital, dass wir gemeinsame Regeln für die Vermögensbesteuerung dort, wo Einzelstaaten, wenn sie ernstlich besteuern, immer in Gefahr stehen in Europa, mit Kapitalflucht bestraft zu werden, dort brauchen wir gemeinsame steuerliche Regeln. Und um die treffen zu können, brauchen wir auch im Steuerbereich Mehrheitsentscheidungen, mindestens innerhalb der Eurozone. Und dazu wäre natürlich klarzustellen, dass das Europaparlament auch das Parlament ist, was in Zukunft die Eurozone auf Eurozonenebene die parlamentarische Kontrolle sicherstellt. Das könnte so funktionieren, dass die Abgeordneten, die aus den Euro-Ländern kommen, dass die einen Sonderausschuss bilden, der praktisch für die demokratische Legitimierung der Entscheidungen innerhalb der Eurozone dann da ist. Im Moment haben wir ja das Problem, in dem Europaparlament sind auch Abgeordnete aus Ländern, die eigentlich mit der ganzen Europolitik gar nichts direkt zu tun haben und die den Euro auch nicht einführen wollen und die natürlich jetzt, wo natürlich dann auch die Minister sagen, wieso sollen wir uns vom Europaparlament kontrollieren lassen, wenn da Abgeordnete sitzen, die mit unseren Entscheidungen gar nichts zu tun haben. Aus meiner Sicht ist auch notwendig, dass die Außenvertretung der Eurozone stärker von den Mitgliedsländern auf die Euro-Ebene übergeht. Im Moment läuft das so, im IWF sitzt, ich sagte das vorhin schon, da sitzt ein Franzose, ein Italiener, ein Deutscher, die werden, sind weisungsberechtigt, kriegen Weisungen oder zumindest klare Ansagen aus ihren Heimatländern und arbeiten oft gegeneinander. Europa ist unglaublich schwach im Verhältnis vor allem zu den USA in den internationalen Finanzinstitutionen. Das könnten wir ändern durch eine gemeinsame Interessensvertretung, die dann natürlich dem Europaparlament rechenschaftspflichtig wäre. So, und dann gibt es das ganze Thema der gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Auf lange Zeit werden die großen Entscheidungen nationalstaatlich bleiben. Ich sehe keinen Weg, wie Fragen der Lohnfindung, wie Fragen, wie der Sozialstaat organisiert ist, wie Fragen, in welche Bereiche Regionalpolitik investiert, dass das europäisch entschieden wird. Das wäre vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Aber was zumindest nötig ist, dass die Empfehlungen, die es jetzt schon gibt, an die Mitgliedsländer, dass die demokratisiert werden. Jedes Jahr im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters, und das ist eine Konsequenz der Eurokrise, werden den Ländern Empfehlungen ausgesprochen, wie sie ihre Wirtschaftspolitik zu ändern haben. Das ist unverbindlich. Aber diese Entscheidungen werden nur von den Regierungen gemeinsam beschlossen und hinterher in der Regel in den Heimatländern ignoriert. Also der Umsetzungserfolg dieser Empfehlungen ist bei etwa 10%. Und das liegt auch daran, zum Beispiel in Deutschland werden diese Empfehlungen im Bundestag gar nicht ernsthaft diskutiert. Das ist in den meisten Ländern auch so. Da freut man sich, dass da aus Brüssel wieder mal Papier gekommen ist. Das heftet man ab und geht zur Tagesordnung über. Und ein Jahr später wird festgestellt, dass die Empfehlungen nicht umgesetzt wurden. Würden diese Empfehlungen im Bundestag diskutiert, müsste die EU-Kommission, die diese Empfehlungen ausarbeitet, ins Plenum des Bundestages und sich rechtfertigen und würde hinterfragt in einer offenen Debatte, dann hätten diese Hinweise eine ganz andere Bindung. Und umgekehrt gibt es europaweite Pläne, den sogenannten Jahreswachstumsbericht. Der wird derzeit nur von der Kommission erarbeitet, im Europaparlament zwar diskutiert, wir haben aber keine Mitentscheidungsmöglichkeit. Auch das könnte man demokratisieren, indem dieser Jahreswachstumsbericht letztlich im Europaparlament beschlossen wird. So werden dann nationale Parlamente und Europaparlament in dieser Koordinierung der Wirtschaftspolitik gestärkt. So, und zu guter Letzt bin ich von einem fest überzeugt, auch wenn das derzeit sehr weit weg klingt. Viele Menschen werden sagen, wenn man das macht, bedeutet das ja noch mehr Kompetenzen auf europäischer Ebene, demokratischer zwar, nicht mehr im Hinterzimmer, sondern im Europaparlament, aber trotzdem weit weg. Und außerdem bleibt natürlich bei all dem ein relevanter Einfluss der Mitgliedsländer und ihrer Regierungen. Dazu braucht es ein Gegengewicht. Und dieses Gegengewicht aus meiner Sicht muss das Aufbauen von direktdemokratischen Elementen in Europa sein. Damit meine ich, dass wir haben jetzt die Europäische Bürgerinitiative. Das heißt, Bürger, 1 Million Menschen, können einen Vorschlag machen. Wenn die aus 7 Mitgliedsländern genügend Unterschriften zusammenbekommen, dann müssen die europäischen Institutionen sich mit diesem Vorschlag beschäftigen. Bisher ist das aber völlig unverbindlich. Man muss nicht wirklich eine Entscheidung treffen und es gibt auch keine Möglichkeit für die Bürger, wie auf Landesebene etwa hier in Deutschland, dann ein Referendum zu erzwingen. Das wären aber Elemente, die könnten den Bürgern ein Signal geben, dass sie letztlich in der Kontrolle bleiben, auch in Einzelentscheidungen. Das kann in Einzelfragen dann auch gerade für uns Grüne nicht einfach werden. Ich denke mal an Migrationspolitik. Ob das immer so ausgeht, wie wir das gerne haben wollen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es nötig ist, wenn die Menschen das Maß an Europa, was wir für unsere gemeinsame Zukunft brauchen, wieder mögen sollen, dann müssen wir umgekehrt auch ein Mehr an Demokratie auf europäischer Ebene wagen. Also das heißt, das Fazit meines Vortrags ist eigentlich ziemlich düster, was die demokratische Qualität und was das Management dieser Krise angeht. Die Euro-Krise ist schlecht gemanagt worden, sie war teuer, sie hat sozial und ökonomisch nicht funktioniert. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Institutionen auf europäischer Ebene eben überhaupt nicht für das Maß an Entscheidungen gebaut sind, die heute da zu treffen sind. Und die Antwort darauf ist aber eben nicht, die Abrissbirne an das europäische Haus zu legen, sondern Europa selbst zu demokratisieren. Ja, vielen Dank und ich bin gespannt auf die Diskussion. So, und wenn ihr jetzt ein Glas Wasser hättet, wäre das wirklich herrlich.
Ein Glas Wasser, ja.
Ja, Mikro ist da.
Und da hinten haben wir schon die erste Frage.
So, ja, guten Abend, Herr Giegold. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin hier Student an der Uni und ich habe ein paar Fragen an Ihren Vortrag. Ich fand die Feststellung, wo wir heute stehen und die Gründe dafür, fand ich sehr schlüssig und nachvollziehbar. Aber ich habe jetzt einige Fragen zu dem, was Sie danach gesagt haben. Erstmal meine zweite Frage, die vielleicht etwas einfacher ist. Sie haben gesagt, dass Sie sich eine gemeinsame Steuerung der Finanz- und Wirtschaftspolitik erhoffen, aber Sie glauben, dass große Fragen wie Sozial- und Lohnpolitik davon ausgeklammert bleiben werden und immer noch auf nationaler Ebene gelöst werden. Das verstehe ich nicht, insofern als ich glaube, dass die Lohnpolitik ja einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie sich die Eurozone in Zukunft entwickelt und vor allem auch die Anpassung der Produktivitätsunterschiede. Und wenn wir uns erinnern an das, was Herr Flassbeck hier gesagt hat, dass der Unterschied bzw. die Krise auch daher rührt, dass wir Inflationsdivergenzen haben und Sie dann sagen, dass Lohnpolitik weiterhin ausgeklammert bleibt, dann verstehe ich das nicht. Dann die zweite Frage, beziehungsweise die erste Frage, die ich ein bisschen wichtiger und schwieriger finde. Wenn Sie jetzt sagen, dass Europa bzw. die Europäische Union im jetzigen Zustand einen erheblichen Integrationsschub und vielleicht eine Vertragsänderung benötigt und wir dann gleichzeitig sowas feststellen, wie dass eurokritische Parteien sich entwickeln und dem ganzen Projekt sehr kritisch einfach gegenüberstehen. Sie haben gerade sowas gesagt wie, viele Menschen haben jetzt im jetzigen Zustand verstanden, dass wenn wir so weitermachen, dass wir nochmal vor die Wand laufen. Diese Einschätzung würde ich aber von Grund auf nicht teilen, weil ich glaube, viele Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, mit dem Thema sich eingängig beschäftigen, haben das verstanden. Aber ganz viele andere Menschen haben das nicht verstanden. Und da ist dann auch die Frage, wenn wir sehen, geschichtlich gesehen, dass die EU meistens ein sogenanntes Elitenprojekt war, was immer das bedeuten mag. Wenn Sie jetzt in diesem Moment einen Demokratisierungsschub fordern, gleichzeitig zu diesem Integrationsschub, dann verstehe ich das auch nicht. Also ich glaube nämlich nicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine große Demokratisierung von Vorteil hört sich jetzt grässlich an, aber was würde das dann de facto bedeuten? Das ist die Frage, die ich stelle. Ja, wenn Sie dazu Stellung nehmen möchten.
Ich kann mich jetzt schlecht weigern, oder? Also das Erste ist relativ schnell aufzuklären. Ich glaube, dass, was ich richtig finde, ist, dass man soziale Parameter als auch Ergebnisse unterschiedlicher Lohnpolitik europäisch koordiniert. Und das passiert jetzt auch schon. Also es gibt diese sogenannten makroökonomischen Ungleichgewichteverfahren. Das ist in Europa heißt das immer alles so schrecklich. Also das bedeutet nichts anderes, als dass einmal im Jahr die EU-Kommission auf die wirtschaftlichen Daten der Länder, der Mitgliedsländer der Eurozone besonders guckt und dann eben feststellt, ach schau mal an, Deutschland exportiert wie blöde und gibt das ganze Geld nicht aus. Ja? Und umgekehrt stellen sie halt fest, ach ist ja interessant, in einigen baltischen Ländern gibt es jetzt schon wieder hohe Leistungsbilanzüberschüsse, Defizite. Ja? Und dann, wenn das bestimmte Schwellenwerte überschreitet, dann werden Empfehlungen ausgesprochen an die Mitgliedsländer, ihre Politik zu ändern. Zum Beispiel an Deutschland, doch bitte mehr zu investieren. So, das kann dann notfalls auch mit Sanktionen belegt werden. Ob es so weit jemals kommt, das hat es eben noch nicht gegeben, das ist alles neu, der Test kommt noch. Das finde ich auch völlig richtig. Und wir fordern als Grüne auch, dass diese Indikatoren, die bisher, diese Überwachungswerte, die bisher rein makroökonomisch sind, dass die ergänzt werden um soziale Indikatoren. Und das ist inzwischen auch beschlossen. Also das heißt, die Juncker hat sich verpflichtet, dass man auch die sozialen Entwicklungswerte regelmäßig praktisch überwacht und den Mitgliedsländern Korrekturvorschläge macht und das regelmäßig evaluiert und diskutiert. Ja, das finde ich auch alles richtig. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es eine wirklich gemeinsame Lohn- oder Sozialpolitik in Europa geben wird oder auch auf absehbare Zeit geben sollte. Das hat einfach den Grund, die Sozialsysteme der Mitgliedsländer sind unglaublich unterschiedlich. Manche sind steuerfinanziert, manche sind abgabenfinanziert. Manche haben in bestimmten Bereichen ein Sozialsystem, manche haben keines. Das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, und man kann auch nicht ohne weiteres sagen, welches System a priori besser ist. Und man wird es nicht schaffen, zum Beispiel alleine die Arbeitslosenversicherungssysteme wirklich und Sozialsicherungssysteme auf einen Nenner zu bekommen. Da die so unterschiedlich sind, sollte man auch gar nicht versuchen, das zu harmonisieren. Im Übrigen sagen auch alle Umfragen, dass die Bürger sehr wohl dafür sind, dass Europa gemeinsam handelt bei der Kontrolle der Finanzmärkte, der Steuerflucht, der großen Vermögen. Da gibt es auch Mehrheiten in Europa für eine gemeinsame Politik. Aber die meisten Bürger sagen, die Sozialpolitik, das wollen wir lieber national im eigenen Sprengel demokratisch kontrollieren können. Und das muss man dann auch hinnehmen. Das heißt, ich bin sehr wohl dafür zu kontrollieren, ob die Ergebnisse sozial sind, ob Länder ihre Löhne künstlich zurückhalten oder übermäßig steigern. Das finde ich richtig, aber ich bin nicht für eine gemeinsame Politik in dem Bereich. Das Zweite ist, und das ist natürlich die zentrale Frage. Und ich muss sagen, es gibt darauf meines Wissens keine richtig schlaue Antwort. Also das heißt, es ist völlig klar, wenn wir jetzt sofort den Konvent starten würden mit Vertragsreform, da würde nichts Vernünftiges bei rauskommen. Deshalb ist das keine Forderung, die darauf zielt, dass wir das jetzt heute machen, sondern man muss den richtigen Moment abwarten. Und mal so ganz hart gesagt, ich glaube, dass der richtige Moment für eine weitere Vertiefung dann ist, wenn die Menschen ein Krisengefühl haben. Also das heißt, in dem Moment, erstens muss das Gröbste überwunden sein. Das ist die erste Voraussetzung. Und das Zweite ist, dass es aus irgendwelchen Gründen ein Bedrohungsgefühl geben muss. Und in dem Moment muss man diesen Prozess starten. Aber wann das genau ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist sicher aus meiner Sicht nicht im Hier und Heute. Wenn wir das jetzt machen, dann würden diese Vertragsreformen in vielen Mitgliedsländern abgelehnt, aus genau den Gründen, die du oder sie angegeben haben. Also insofern, ich bin für diese Vertiefung der Demokratie, aber wann der richtige Punkt ist, um die Verhandlungen zu beginnen, das kann ich auch nicht sagen.
Ja, vielen Dank, David Strecker vom Max-Weber-Kolleg hier. Auch von mir zunächst mal herzlichen Dank für die sehr luziden Ausführungen. Ich habe als erstes eine ähnliche Frage. Ich fand sehr aufschlussreich, wie Sie die einzelnen Maßnahmen, die im Endeffekt eben nicht die gewünschte Effizienz hatten, dargelegt haben. Habe die ganze Zeit gedacht, die Lösung dafür muss dann doch letztlich Harmonisierung sein, war deswegen erfreut, dass auch von Ihrer Seite und stellvertretend für die Grünen dann entsprechende Vorschläge am Ende gemacht wurden, hatte aber dieselbe Verwunderung, warum die Harmonisierung dann an dieser Stelle enden soll. Vor dem Hintergrund beispielsweise dessen, was der Andreas Fiesern hier auch ausgeführt hat, was ja wohl bekannt ist, dass die neoliberale Agenda in die europäischen Verträge eingeschrieben ist, in der Form, dass wir eine Standardisierung oder eine Harmonisierung bei Produktstandards rechtlich festgeschrieben haben, aber gleichzeitig die Konkurrenz bei Sozialstandards, die nicht überwunden wird durch eine Harmonisierung der Fiskalpolitik, müsste nicht, das wäre technisch ja wahrscheinlich gar nicht so schwierig, mindestens sowas wie, ohne die unterschiedlichen Sozialsysteme identisch zu machen, aber sowas wie ein fünftes Maastricht-Kriterium hinzukommen, das sagt, so und so viel Prozent des Haushaltes müssen für diese oder jene Zwecke im sozialen Bereich verwendet werden. Irgendwas in diese Richtung, das ohne die Systeme identisch zu machen, ohne sie zu integrieren, gleichwohl eine Harmonisierung des Sozialbereichs bedeutet. Ein zweiter Punkt, der mich verwundert hat, ist es nicht auch so, dass das Demokratiedefizit auch daher rührt, dass die Maßnahmen, die Sie aufgelistet haben, mittlerweile so vielfältig sind, dass sie im Großen und Ganzen unübersichtlich wären. Die Harmonisierung also auch einen Demokratisierungsschub bewirken könnte, insofern tatsächlich wieder klarer werden würde, was für Demokratie doch essentiell zu sein scheint, dass es bei Wahlen klar ist, worum es geht. Ich entscheide mich für oder gegen die Grundlinien der Verteilung. und Organisation des Gemeinwesens. Ein letzter Punkt könnte nicht, Sie haben gesagt, das EP, da waren Sie im Rechtfertigungsmodus, sei weitgehend draußen gewesen, um Sie reinzuholen wieder in den Rechtfertigungsmodus, könnte das EP nicht vor dem Hintergrund des Selbstbewusstseins, das es ja gerade gezeigt hat bei der Wahl der gegenwärtigen Kommission und zunächst der Bestimmung des Kommissionspräsidenten, auch daran anknüpfend jetzt Stellung beziehen, eben für die Lösung der gegenwärtigen europäischen Probleme, indem es Position bezieht gegen die anderen europäischen Institutionen, die intransparenter Weise wie das Monstrum des Rates der Europäischen Union oder aber auch der Ministerrat als zweite parlamentarische Kammer Demokratie einklagt. Wir sind die, an die ihr euch wenden müsst. Das geht natürlich nur über eine Europäisierung des Parteiensystems. Aber wäre das nicht der Weg, das Europäische Parlament müsste aufstehen? Wir sind der Ansprechpartner.
Also ich kann eins sicher zusagen. Im Europaparlament ist die Beschimpfung des Rates der Hauptvolkssport. Und daraus folgt die Art, wie das Europaparlament funktioniert, dass parteiübergreifend oft Mehrheiten quer zu den Parteifamilien gefunden werden. Das folgt alles aus diesem Selbstbewusstsein, wir sind demokratisch legitimiert und ihr tagt im Hinterzimmer und sagt euren Bürgern nicht, was ihr in Europa eigentlich macht, ja, während bei uns ständig die Kamera läuft in 23 Sprachen. Dieses Selbstbewusstsein ist tiefst verbreitet und da braucht es keine Nachhilfe. In dem Punkt nicht. Ich glaube, das Europaparlament braucht viel Nachhilfe, aber in dem Punkt haben wir eher ein bisschen zu viel des Selbstbewusstseins, weil man auch zugeben muss, dass auf europäischer Ebene, es gibt nach den jetzigen Verträgen keine Entscheidung, wenn Europaparlament und Rat der Mitgliedsländer nicht kooperieren. Ja, und das bedeutet, im reinen Gegeneinander wird da nichts wachsen. Aber trotzdem ist dieser Modus sehr verbreitet. Das Zweite ist, die zweite Anmerkung war ja, sind das nicht alles zu viele Maßnahmen und zu wirr und zu kompliziert? Ja, ich bin der gleichen Meinung, dass ein Mehr an Klarheit, wer eigentlich für was zuständig ist, und die Entscheidung, die man dann europäisch trifft, die dann tatsächlich demokratisch zu treffen, das wäre natürlich genau die Voraussetzung auch für demokratische Verantwortung. Weil der zentrale Punkt bei demokratischer Verantwortung ist, dass man weiß, wer schuld ist. Wenn aber nicht festzustellen ist, wer schuld ist, war es die EZB, war es im Hinterzimmer, waren es die Mitgliedsländer, waren es die Heimatländer, die in die europäisch koordinierte Politik nicht umgesetzt haben. Wenn man so ein diffuses Feld von Akteuren hat, dann können die Bürger auch nicht bei der Wahl sagen, der war schuld, den wähle ich nicht mehr. Oder mache Druck über eine NGO auf den. Und genau das haben wir in Brüssel ganz oft nicht, dass die Bürger wissen, wer ist denn nun schuld, dass Amazon keine Steuern zahlt. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wer ist schuld? So, und solange wir das nicht klar sagen können, dass das zugeordnet ist, solange wird das als undemokratisch empfunden werden. Und das wäre natürlich anders, wenn klar wäre, dass die Körperschaftsmindeststeuersätze europäisch gesetzt werden. Dann wüsste man, wer verantwortlich ist, dass es nicht mal ein Minimum an Steuerzahlungen auch der Großunternehmen gibt. So, und das ist genau diese Klarheit der Verantwortungszuordnung. Und die andere Frage habe ich eigentlich schon versucht zu beantworten. Ich kann nur eins noch ergänzen auf die gleiche Anfrage im Kern. Ich glaube, eine gemeinsame Sozialpolitik, da sind wir ganz weit weg von. Zweitens, Indikatoren, sozusagen, du hast genannt neues Maastricht, damit bin ich einverstanden. Das ist genau diese Ebene, wir kontrollieren Indikatoren. Und schreiben nicht vor, dass alle die gleiche Sozialpolitik zu machen haben. Ich wäre allerdings skeptisch. Das fand ich früher mal schlau, ich finde es heute nicht mehr schlau. Habe ich eine Menge Unsinn geredet, finde ich, in der Vergangenheit. Diese Vorstellung, dass man zum Beispiel den Sozialstaat danach bemisst, wie viel Geld ausgegeben wird. Ist wirklich der Sozialstaat besser in den USA? Die USA haben das teuerste Gesundheitssystem. Die geben 15% des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus. Trotzdem haben ganz viele Leute keine Behandlung, wenn sie krank sind. Umgekehrt, die Briten haben ein weitgehend verstaatlichtes Gesundheitssystem, hat auch Thatcher nicht kaputt gekriegt, auch Blair nicht. Ja. Dort, das ist eines der billigsten Systeme überhaupt, hat von den Ergebnissen, ist das viel besser als viele Systeme, die viel teurer sind. Das heißt, das über Geld zu bemessen, finde ich sehr fragwürdig. Das heißt, also der Vorschlag war ja, wie viel man ausgeben soll. Ja. So, Viel intelligenter finde ich, Sozialsysteme an den Ergebnissen zu bemessen. Wie gesund sind die Leute, wie gleich ist die Verteilung? Und solche Indikatoren in Europa festzuschreiben und zu sagen, das gehört eben auch zu Europa, nicht nur offene Grenzen und freien Wettbewerb, sondern eben auch ein bestimmtes Maß an Sozialschutz, das finde ich sehr sinnvoll. Und zu sagen, dass das, selbst wie die Länder das dann erreichen, das können sie selber entscheiden, das ist auch demokratiefreundlich für die Regionen, aber ein Mindestsozialniveau muss es überall geben. Das finde ich sinnvoll. So, und das und einen Punkt würde ich gerne noch machen, dass die Bedeutung der Beendigung des Steuerwettbewerbs, also einer gemeinsamen Fiskalpolitik für die Sicherung der Sozialstaatlichkeit, ich glaube, das kann man kaum überschätzen. Das hast du in so einem Nebensatz so gesagt, so nach dem Motto, ja, ist ja schön, wenn ihr das mit der Fiskalpolitik regeln wollt, aber die sozialen Probleme sind damit nicht gelöst. Wenn überall es wieder möglich wäre, gerechte Steuern zu erheben, und das ist ja im Moment nicht möglich, weil faktisch, sobald ich zum Beispiel Vermögensbesteuerung, ist in ganz vielen europäischen Ländern abgeschafft worden, mit dem Verweis darauf, dass das Nachbarland im gleichen Binnenmarkt keine Vermögensteuer erhebt. Wenn wir gemeinsame Steuersätze hätten für die mobilen Besteuerungsbasen, dann wäre das auch eine ganz wichtige Stabilisierung für die Sozialstaatlichkeit, weil ich sie wieder gerecht finanzieren kann. Und von daher glaube ich, da hätte ich auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Demokratie, wenn die Menschen wieder die Möglichkeit hätten, ohne sofort mit der Drohung Kapitalflucht beantwortet zu werden, gerechte Steuern über Wahlen durchzusetzen. Ich glaube, ein relevanter Teil dieser Gelder würde auch im Sozialen landen. Also da, glaube ich, muss man auch ein gewisses Vertrauen in die jeweilige Demokratie haben. Von daher, der Kampf um eine gemeinsame Fiskalpolitik scheint mir zumindest die zu sein, die man mit am größten Erfolgsmöglichkeit und auch mit der größten Legitimation in der Bevölkerung kämpfen kann. Huch, ah, ein Peukert im Nacken, ja, das ist gefährlich. So,
ich muss jetzt mal was sagen.
Jetzt habe ich ihn genug provoziert.
Ja, jede Woche bist du dreifach bei mir präsent. Einmal, wenn ich in der Küche stehe und eine ganz tolle Pfanne raushole, ach, das ist ja ein Scherz unter uns. Die zweite, die Teflon-Geschichte. Die zweite Sache ist aber, ich mache mir regelrecht Sorgen, wenn ich die Süddeutsche lese und nicht mindestens jeden zweiten Tag was von dir drinsteht. Da denke ich, ist er jetzt krank geworden oder so? Und die Kommentare. Nein, wirklich, weil er gehört ja zu denjenigen, die wirklich sehr, sehr deutlich hier Kommentierungen abgeben, zum Beispiel über die Bankenabgabe und sich ja auch entsprechend dann verhalten haben, indem sie mal dagegen gestimmt haben, ja. Und die ganzen Sozialdemokraten zum Beispiel dafür, nur mal in Parenthese. Und dann ist auch sehr wertvoll, das kann ich übrigens auch nur empfehlen, mal auf die Website zu gehen. Da findet man nämlich zu diesem ganzen Wirrwarr und diesen ganzen vielen Projekten und Richtlinien und Verordnungen, findet man Kommentare. Man kann sich das übrigens auch zuschicken lassen mit den Originaldokumenten. Und selbst für jemanden, der sich da jetzt mehr oder minder hobbymäßig damit befasst, ist es ja nicht ganz leicht, Schritt zu halten und da auf dem Laufenden zu sein. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich, ja? Kann man ja auch mal sagen. Pas de quoi. Haben wir noch eine Abschlussfrage vielleicht? Oh.
Ich will gar nicht, ich muss nicht sofort weg.
Okay. Hier führen die Hausmeister, das ist ein hartes Regime, aber ich glaube, drei Fragen werden uns noch gestattet. Bitte? Ja, machen wir das.
Okay, dann lasst kurze Fragen bitte. Machen wir drei, da.
Ja, ein Statement will ich nicht abgeben. Ich wollte Herrn Gingold fragen, was würden Sie denn jemandem sagen, der Ihnen sagt, dass was Sie da gesagt haben, ist ja alles ganz schrecklich. In Wirklichkeit haben das die Briten ja viel besser gemacht. Die bleiben nämlich draußen und wollen auch nicht rein. Darauf zweite Frage, wie schätzen Sie denn ein, die Wirtschaftspolitik und das durch die Krise gekommen sein der EU-Staaten, die nicht Mitglied der Eurozone sind? Dritte Frage, Sie haben einen Stift, das kann ich ganz kurz, was sagen Sie denn zu dem, was Olaf Henkel vorgeschlagen hat, dass man den Euro teilen sollte zwischen den starken und schwächeren Ländern, respektive zwischen der Nord- und der Südhälfte?
Sollen wir zusammenfassen? Können Sie sich das merken oder wollen Sie gleich?
Ich habe ja einen Stift, wie er
schon. Wunderbar.
Ja, meine Frage ist wirklich kurz und zwar zum Thema Griechenland einfach nochmal. Wir haben ja jetzt leider noch nicht die große demokratische Legitimation und dieses Begegnen auf Augenhöhe. Wäre es denn eine Möglichkeit, die Rückzahlung der griechischen Schulden auf Leistungsbasis, also wie entwickelt sich eigentlich die Wirtschaft, zu basieren?
Eine ganz kurze Frage noch, wenn jemand will.
Ist ganz kurz. Es hat sich so ein bisschen angehört, als würden die einzelnen Länder sich so autonom entwickeln können und durch gemeinsame Steuerstandards und so etwas prosperieren können. Was ist, wenn diese Länder gar nicht so autonom sind und man vielleicht doch gemeinsame Grundstandards braucht, eine Umverteilung, um das zu organisieren? Beispielsweise die Arbeitslosenversicherung, irgendwelche Möglichkeiten der Umverteilung zwischen den europäischen Staaten?
Also das waren doch jetzt ziemlich viele Fragen, aber der Punkt ist, also erstens, wie haben sich die entwickelt, die nicht im Euro waren? Ja, generell erstmal hat diese Krise auch etliche Länder getroffen, die nicht im Euro waren. Großbritannien hat einen enormen Rückschlag erlitten, dadurch, dass der Finanzsektor eben besonders betroffen war. Und dadurch Großbritannien hat einen enormen Rückschlag erlitten, sowohl was Haushaltszahlen angeht, Wirtschaftsleistung, Verhältnis Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Verhältnis zu anderen Staaten. Das ist Großbritannien. In Osteuropa, bei vielen Ländern, die nicht im Euro sind, gab es sehr schwere Krisen, die hier wenig beachtet wurden. Rumänien zum Beispiel, aber auch die Slowakei hatte sehr große Probleme schon früh, also als sie noch nicht drin waren. Sie haben also eine ganze Reihe von Ländern, die auch außerhalb mit großen Krisen zu kämpfen hat. Das einzige Land, was einigermaßen unbeschadet durch den ganzen Schlamassel gekommen ist, war übrigens Polen. Polen ist das einzige Land in Europa, was keinen Einbruch der Wirtschaftsleistung hatte, was nicht im Euro war. Ja, aber es ist zumindest sehr schwer, ein Muster zu finden, so nach dem Motto drin gut, drin oder draußen gut. Das hängt sehr von der Wirtschaftspolitik und der Spezialisierung des jeweiligen Landes ab. Also es gibt keine, und das Problem der übermäßigen Aufnahme von Krediten, das hatten ganz viele Länder. Also innerhalb wie außerhalb des Euros. Und Länder, die eine starke industrielle Basis hatten, zum Beispiel Schweden, die sind relativ gut durch die Krise gekommen. Was auch stimmt, ist, dass die autonome Währungspolitik, dass die in den Krisenjahren geholfen hat, passgenauer die Geldpolitik auf die eigene Region anzupassen. Das muss man, glaube ich, zugeben. Man sieht auch, dass die Währungspolitik besser gepasst hat. Allerdings, was nicht möglich ist, ist, was ständig von der AfD erzählt wird, dass die Länder so ohne weiteres lustig abwerten könnten. Man kann vielmehr sehen, dass schon in Europa, alleine weil man auf dem Kontinent ist, einfach die eigene Währungskurs so stark abzuwerten gegenüber dem Euro, ist äußerst kostenreich. Das wird hinterher von den Finanzmärkten hart bestraft. Ungarn hat das gemacht und hat teuer dafür bezahlt. Ist eigentlich das einzige Land, was wirklich stark abgewertet, versucht hat, über Abwertung die Probleme zu lösen. Wir haben es nicht geschafft. Also diese Vorstellung, man ist Teil eines hochintegrierten Wirtschaftsraums und kann trotzdem eine völlig autonome Geldpolitik machen, das ist nicht von dieser Welt und taugt mehr für Abend-Talkshows als für reale Wirtschaftspolitik. In die gleiche Rubrik gehört diese Idee mit einem Nord- und einem Süd-Euro. Ich halte das für eine völlige Schnapsidee. Wie stellt sich das Herr Henkel eigentlich vor? Man macht eine neue Währungsgrenze zwischen Deutschland und Frankreich. Das bedeutet das. Und dann muss man ja so eine Entscheidung auch noch vorbereiten. Wie soll das eigentlich funktionieren? Das bedeutet, alleine wenn, sobald zu viele Leute solche Ideen gut finden, würde doch das Kapital sofort fliehen, nämlich in den Bereich mit dem Nordeuro. Ich glaube, Henkel hat folgende Vorstellung, auch von seinem Charakter, wie ich ihn so wahrnehme. Er wird irgendwann zum Kaiser von Europa und entscheidet das über Nacht ohne öffentliche Bürgerbeteiligung. Und da er weiß, was das Richtige für alle ist, das ist ja so der Habitus, mit dem er in diesen Talkshows immer auftritt, da er weiß, was das Richtige ist, kann er das auch alleine verordnen. Wenn man unter solchen Bedingungen, dann kann man vielleicht solche Vorstellungen entwickeln. Aber in der realen Welt, eine Trennung einer Währungseinheit in zwei Elemente, ohne massiven Kapitalfluss vorab in den Monaten, wo das ja irgendwie demokratisch diskutiert wird. Sowas kann man sich nur im Kollaps vorstellen. Und dann ausgerechnet zwischen Deutschland und Frankreich. Was ist das für eine politische Empfehlung? Deutschland und Frankreich, das ist, wenn in Europa irgendwas funktionieren soll gemeinschaftlich, dann geht das nur, wenn Deutschland und Frankreich miteinander einen Ausgleich finden. Und einer der schärfsten Kritiken an der Politik der Bundesregierung finde ich, dass sie dieses Beziehung nach Frankreich völlig verloddern lassen. Ich bin sehr, also das ist ein historisch schwerer Fehler. Und dieser Vorschlag, der reiht sich wunderbar ein. Ja? Also ich möchte keine Währungsgrenze mit Frankreich. Ich möchte einen Ausgleich mit Frankreich, eine gemeinsame Politik. Wir leben zusammen hier auf diesem Kontinent. Wir werden keinen anderen finden. Und die Ideen, dass Deutschland alle besiegt, die nicht der eigenen Meinung sind, das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Also das sind also Vorschläge. Und was mich irritiert daran ist, dass sowas auch noch ernst genommen wird. Mich irritiert das wirklich. Ich glaube, dass da auch ein Verlust von historischen Kategorien, also der Kohl, ja, der hätte sowas nie auch nur annähernd in Erwägung gezogen. Der hätte sofort gesagt, das ist historisch völliger Unsinn. Ja. Also ich finde das wirklich irritierend, dass das auch nur ernsthaft diskutiert wird. Ich kenne auch niemanden in Frankreich, der das wollen würde, solche komischen Doppelkonstruktionen. Sondern die Alternative, und da ist Le Pen dann ehrlicher, die Alternative ist, die EU kaputt zu machen. Das ist die Alternative. Ja. Das ist aber keine Alternative für Deutschland, mir dieses dumme Wortspiel zu erlauben. So, die Idee, dass man Schulden auf Leistungsbasis zurückzahlt. Also das heißt zum Beispiel zu sagen, die Tilgung von Schulden geht irgendwie parallel zur Wirtschaftsentwicklung. Das finde ich vom Prinzip ganz vernünftig. Das steht übrigens auch im Wahlprogramm von Syriza. Da stehen auch Sachen drin, die ich nicht gut finde, aber das müssen wir jetzt nicht alles ausdrücken, aber das steht da auch drin. Das ist ein Vorschlag, der könnte Teil eines Deals sein. Weil es ist ja völlig klar, Griechenland mit der jetzigen Verschuldungshöhe kann nicht wirtschaftlich auf die Beine kommen. Da braucht es eine Umschuldung. Umgekehrt ist auch klar, was Syriza sich vorstellt, zu sagen, naja, wenn die jetzt nicht wollen, dann zahlen wir einfach nicht zurück. Das wird in Europa niemals funktionieren, dass man einseitig sagt, wir zahlen einfach nicht mehr und danach hofft, eine vernünftige Verhandlung zu führen. Also ich glaube, das ist auch klar. Das bedeutet aber trotzdem, finde ich, die Position der Bundesregierung zu sagen, es bleibt alles so, wie wir es jetzt vereinbart haben und basta. Und alles andere ist, und das ist alternativlos, das ist angesichts der schlechten Ergebnisse dieser Politik offensichtlich auch nicht vernünftig. Und die Frage, dass man wann und ob, wie viel zurückgezahlt wird, davon abhängig macht, ob es in einem Land wieder läuft oder nicht, das finde ich eigentlich ein sehr gerechtes Prinzip. Ich würde allerdings eins dazu fügen, und darüber reden wird in Griechenland für meinen Geschmack viel zu wenig geredet. In Griechenland gibt es sehr hohe Privatvermögen. Die sind hochkonzentriert. Die sind bisher nicht besteuert worden. Ich sehe nicht ein, dass man einfach Schulden abschreibt, ohne dass gleichzeitig auch die reichen Vermögenden in Griechenland einen Teil der Last tragen müssen. Das gehört zu einem fairen Interessensausgleich auch dazu. Und und dann war die Frage nach der, ob es sowas wie einen, ich sag's mal zugespitzt, europäischen Finanzausgleich braucht. In gewisser Weise haben wir das ja schon. Wir haben die Regionalfonds. Das ist das größte verpflichtende Umverteilungsprogramm, was es zwischen Staaten je gegeben hat, nach wie vor. Aber es ist zu klein für das Maß an Integration. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht im Moment, wie man das irgendwo Bürgern erklären soll. Ich weiß nicht, ich sage es ganz offen. Ich glaube, ökonomisch braucht es eigentlich ein größeres Maß an Stärkung der Regionen, die im Wettbewerb nicht so gut mithalten, damit die wieder auf die Beine kommen. Alle Staaten haben das in irgendeiner Weise. Die USA haben das, Deutschland hat das, die Schweiz hat das. Alle haben Formen des Finanzausgleichs. Das haben wir in Europa nur ganz klein. So, jetzt ist die Frage, wie könnte es einen Weg geben, dafür vielleicht irgendwann mal Mehrheiten zu gewinnen? Und ich glaube, das funktioniert nicht im Sinne von Schecks. Also ein Finanzausgleich, wie wir das in Deutschland machen, dafür gibt es auf absehbare Zeit in Europa keine Legitimation, weil die Bürger in Deutschland, in Finnland, in den Niederlanden, die hätten das Gefühl, wir überweisen dann Geld, sagen wir mal nach Italien, und ob die das dann da verprassen und in mafiösen, ineffizienten politischen Strukturen schlecht verwenden, ich spitz mal zu, ja, wie das gesehen wird, das ist uns ehrlich gesagt das nicht wert, das machen wir nicht. So, und ich glaube, das ist in gewisser Weise sogar nachvollziehbar. Der Punkt ist, wie könnte es also anders gehen? Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man gemeinsame Investitionsprojekte aufbringt in Europa, von denen alle was hätten. Also ich sage mal so Beispiele, ein wirklich kontinentüberspannendes Eisenbahnnetz, sodass man schnell mit der Eisenbahn umweltfreundlich in Europa unterwegs sein kann und die Finanzierung aber so gestaltet, dass die ärmeren Länder im Verhältnis weniger zahlen als die reicheren. Dann hätten alle was davon, dann würden, oder zum Beispiel ein Netz von Universitäten, von echten europäischen Universitäten, wo die Jugend Europas gemeinsam studiert, nicht nur ein Erasmus-Halbjahr mit Zwang in irgendwelche Bachelor-Programme hineingezwängt, sondern wirkliche gemeinsame Universitäten, die in verschiedenen Ländern Europas liegen. Also Gemeinschaftsprojekte, die Identität stiften und die man aber solidarisch finanziert. Ich glaube, dazu wären auch die Deutschen bereit. So, das wäre etwas, was ich mir vorstellen kann.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Eine kleine Bemerkung noch. Nächste Woche kommt ja Elmar Altvater und er kommt nicht hier in den Rathausfestsaal, sondern ins Audimax. Also falls Sie es vergessen, hier ist keiner, dann fällt es Ihnen ja wieder ein. Bis dann.